Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 61. Der Kutscher leuchtete hin, und so sah Königsau die Dame grad im Begriff aufzustehen. »Monsieur, wir haben Ihnen vieles, vielleicht das Leben zu verdanken«, sagte sie. »Nehmen Sie einstweilen meine Hand und sorgen Sie dann, dass wir diese Stelle verlassen können. Mir graut vor diesen Toten.« Erst jetzt beachtete Margot, welche bei ihrer Mutter kniete, die umliegenden Leichen. »Gott, wie entsetzlich«, rief sie schaudernd. »So viele waren gegen uns?« »9 Mann«, sagte Königsau. »Und die alle hast du besiegen müssen, du Einziger?« »Nicht alle«, lächelte er, »einen hat der Kutscher überwunden. Aber siehe, da erwacht Mama.« Wirklich gab Frau Richemont jetzt Lebenszeichen von sich. Nur die Angst um die Tochter, welche sie durch die bestialischen Menschen bedroht sah, hatte ihr das Bewusstsein geraubt. Jetzt erhob sie sich langsam in Margots Armen. »Sind sie fort? Sind sie fort, diese Menschen?« sagte sie ärgerlich. »Sie sind nicht mehr zu fürchten«, antwortete Margot. »Hugo hat gesiegt.« »Hugo? Ah ja, ich besinne mich, er war da. Wo ist er?« »Hier bin ich, Mama«, antwortete er. »Wollen Sie nicht wieder versuchen, in den Wagen zu steigen?« »Ja, das will ich«, antwortete sie. »Oh, wie viel haben wir Ihnen zu danken, mein lieber Sohn. Sie erschienen uns wie ein Engel. Aber wie sind Sie an diesen Ort gekommen und gerade im Augenblicke der größten Gefahr?« »Ich kam über Sedan nach Roncourt, um Sie zu besuchen. Dort hörte ich von dem Herrn Baron, dass Sie nach Vouziers gefahren seien und des Nachts zurückkehren würden, ohne eine schützende Bedeckung bei sich zu haben. Ich hatte von der Unsicherheit dieser Gegend gehört und ließ mir darum sogleich ein Pferd geben, um Ihnen entgegenzureiten. Welche Aufmerksamkeit, welche Courtoisie und welche Tapferkeit haben Sie bewiesen«, sagte die Baronin. »Aber, meine Margot, ich werde mich gehörig mit Ihnen zanken müssen.« »Warum?« fragte das schöne Mädchen. »Ich bemerke jetzt, dass Herr von Königsau Ihnen näher steht, als Sie mich ahnen ließen. Sie haben kein Vertrauen zu mir.« »Verzeihung, meine Liebe«, sagte da an Margots Stelle ihre Mutter, »ich allein trage die Schuld, dass dir verschwiegen blieb, dass Margot die Verlobte des Herrn von Königsau ist. Ich bin überzeugt, dass du meine Gründe billigen wirst, sobald ich sie dir mitgeteilt habe.« »Ich zürne dir nicht, denn ich werde deine Gründe anerkennen müssen. Aber, Monsieur, wie werde ich sie jetzt in Roncourt zu nennen haben? Sie sind natürlich zu mir eingeladen.« »Ich werde sie nach Hause begleiten, Madame«, antwortete Königsau. »Wenn jemand nach mir fragt, so nennen Sie mich einfach. Ah, ich habe einen Verwandten meines Namens in Marseille. Der sollen Sie sein.« »Was ist der?« »Seekapitän.« »Der Marine?« »Nein, des Handels.« »Gut, ich akzeptiere, aber was ist das? Das Sattelpferd stürzt auch.« »Es muss auch eine Kugel erhalten haben«, meinte der Kutscher. »So wollen wir nachsehen.« Als er nach dem Tiere leuchtete, fand er es am Verenden. Es hatte eine Wunde in der Brust, das andere war längst tot. »Was ist da zu tun?« fragte die Baronin ratlos. »Wir müssen ja fort.« »Mein Pferd befindet sich in der Nähe«, meinte Königsau. »Wir schirren es ein, nachdem wir die beiden toten Tiere entfernt haben. Es wird uns nach Hause bringen, wenn auch langsam. Im Notfalle leihen wir uns in Le Chêne ein zweites. Wir sind ja gezwungen, dort einzukehren, um Anzeige zu machen.« Er ging und brachte den Braunen herbei. Es machte sich bei der mangelhaften Beleuchtung schwer, die beiden getöteten Pferde aus dem Riemenzeuge zu bringen. Noch waren Königsau und der Kutscher damit beschäftigt, als sich das Rollen einiger herankommender Wagen vernehmen ließ. »Man kommt«, sagte der Kutscher. »Es kann hier niemand vorüber. Die Straße ist zu schmal. Diese Leute werden einige Minuten halten müssen.« Königsau ging den Wagen entgegen und rief dem Vordersten derselben ein lautes Halt zu. Er sah, dass es 3 waren, und so weit die Dunkelheit es zuließ, bemerkte er, dass sie von Reitern eskortiert wurden. »Warum?« fragte der vorderste Kutscher. Man ist hier überfallen worden, es liegen Leichen und erschossene Pferde im Wege, welcher erst freigemacht werden muss. Da öffnete sich der Schlag des vordersten Wagens und eine befehlende Stimme sagte: »Überfall, hinanfahren, Jan Horn, die Sache ansehen!« Margot hörte diese Worte. »Mein Gott«, sagte sie zu den beiden anderen Damen, »Jan Horn ist der berühmte Kutscher des Kaisers, und das war auch die Stimme Napoleons.« Die Wagen kamen langsam herbei und hielten dann. Aus dem zweiten stieg eine hohe Gestalt, welche aus dem dritten eine andere folgte. Er trat zu Königsau heran und sagte, »Monsieur, ich hoffe, dass wir nicht lange Zeit hier aufgehalten werden. Ich bin Marschall Ney, und da kommt Marschall Grouchy. Wer sind Sie?« »Diese Damen sind Baronin de Saint-Marie, deren Verwandter ich bin, und Madame und Mademoiselle Richemont aus Paris. Die drei Damen wurden von 9 Marodeurs überfallen, welche hier tot am Boden liegen. Die Pferde sind erschossen. Geben Sie uns nur eine Minute Zeit, so sollen Sie freie Bahn haben.« »Marodeur, wirklich?« fragte der Marschall. »Oder waren es wirkliche Banditen?« »Professionierte Räuber pflegen anders aufzutreten. Genau aber weiß ich es nicht.« »Die Kerls haben sich wohl gar nicht gewehrt.« »O doch, sie schossen nach mir.« »Und alle sind tot?« »Ja. Wer hat sie getötet?« »Einen der Kutscher, die anderen ich.« Da ergriff Ney die Wagenlaterne, welche der Kutscher in der Hand hielt, und leuchtete Königsau in das Gesicht. Dabei war auch er selbst deutlich zu erkennen. Der Marschall war ein starker, doch nicht dicker, wohlgebauter, kräftiger Mann von schwarzbrauner, lebhafter Gesichtsfarbe, mit blitzenden Augen und einem befehlenden Äußeren. Er sah den jungen Mann scharf an und fragte, »So waren diese Leute bewaffnet?« »Ja, sogar sehr gut.« Da trat auch Grouchy herbei und sagte in dem Tone des Unglaubens, »Und Sie haben trotzdem 8 von ihnen getötet?« »Ja«, sagte Königsau. »Womit?« »Ich hatte glücklicherweise 4 Doppelpistolen bei mir.« »So waren Sie auf diesen Überfall, diesen Kampf vorbereitet?« »Ich ritt den Damen entgegen, weil ich gehört hatte, dass diese Gegend sehr unsicher sei. Ich traf sie in dem Augenblicke, in welchem sie überfallen wurden.« Da öffnete sich der Schlag des ersten Wagens und der Insasse sprang heraus. Er war ein kleiner, nicht allzu schmächtiger Mann, trug ein kleines Hütchen auf dem Kopf und einen grauen Überrock. Die Beine staken in hohen Schaftstiefeln. »Der Kaiser«, sagte Marschall Ney. Napoleon trat mit einigen raschen Schritten näher. »Umherleuchten«, befahl er in seiner eigentümlichen, scharfen, kurzen Weise. Der Marschall gab sich selbst die Mühe, den Platz zu beleuchten. Der Kaiser betrachtete jeden einzelnen der Toten sehr genau. Es war von ihm bekannt, dass er, trotz der vielen Hunderttausende, welche er befehligt hatte, einen jeden kannte, den er einmal gesehen oder dessen Namen er einmal gehört hatte. »Marodeur«, sagte er dann, »kenne einige, haben gedient, aber schlecht.« Dann trat er auf Königsau zu, welcher sich unwillkürlich eine stramme militärische Stellung gab, so wie man vor einem Vorgesetzten zu stehen pflegt. »Wie heißen Sie?« fragte er ihn. »Saint-Marie.« »Offizier?« »Nein.« »Bloß Soldat?« »Auch nicht. Seekapitän von der Handelsmarine.« »Ach, schade. Sind ein Tapferer, ein Braver.« 8 Mann getötet, in welcher Zeit?« »In ungefähr einer Minute.« »Fast unglaublich. Keine Lust zu dienen?« »Ich glaube, Frankreich auch in meiner gegenwärtigen Stellung nützlich zu sein.« »Richtig, wahr. Aber hätte Ihnen ein Schiff anvertraut. Brauche solche Leute. Marine Frankreichs befindet sich noch in Entwicklung. Die Damen?« Königsau stellte die Damen vor. Erst die Baronin, dann Frau Richemont und zuletzt seine Geliebte, welche alle drei sich tief vor Napoleon verneigten. Er nickte ihnen in seiner Manier aber freundlich zu. Als sein Blick aber auf die schönen Züge des Mädchens fiel, griff er unwillkürlich an den Hut. Die seltene Zeichnung dieses reizenden Gesichts fiel ihm auf. »Mademoiselle Richemont«, sagte er, »welcher Name?« »Margot, Majestät«, antwortete sie. Sie hatte eine so sonore, reine, klangvolle Stimme von einer eigentümlichen, zum Herzen sprechenden Tonfarbe. Man sah, dass er die Lippen leicht öffnete, wie als ob er die Deliziosität dieses Wohllautes nicht bloß mit dem Ohre, sondern auch mit dem Munde genießen wolle. »Margot«, fragte er, »die Deutschen würden Gretchen sagen oder Margarete, das heißt, glaube ich, die Perle. Mademoiselle ist sicherlich eine Perle, und man muss dem Kapitän Saint-Marie sehr danken, dass er diesen Juwel so tapfer verteidigt hat. Wo wohnen Sie, Mademoiselle?« »Ich bin mit Mama Gast bei der Frau Baronin auf dem Meierhofe Jeannette bei Roncourt, Sir«, antwortete Margot. Ney bemerkte, welchen sichtlichen Wohlgefallen der Kaiser an dem Mädchen fand. Er ließ daher das Licht der Laterne, welche er noch immer in der Hand hielt, voll auf Margot fallen. Napoleons Auge ruhte mit Bewunderung auf ihrer herrlichen Gestalt. Sein Auge leuchtete erregt. Er fragte, »Ah, Roncourt, liegt der Meierhof nahe bei dem Orte?« »Nicht sehr fern.« Er wandte sich rasch an Ney, um sich zu erkundigen. »Marschall, sagen Sie nicht, dass Drouet sein Hauptquartier nach Roncourt gelegt habe?« »Ja, Sire«, antwortete der Gefragte. »Sein Hauptquartier ist in Roncourt, sein Stab liegt dort, er selbst aber auf dem Meierhofe Jeannette.« »Also bei Ihnen, Baronin?« fragte Napoleon rasch. »Ja, Majestät, ich habe die Ehre, die Wirtin des Herrn Generals zu sein.« Da sah Napoleon zu Boden, warf nachher einen raschen Blick auf Margot und fragte, »Ist der Meierhof ein bedeutendes Gebäude?« »Man könnte ihn ein Schloss nennen, Sire.« »Es sind zahlreiche Wohnungen da?« »Gewiss, der frühere Besitzer liebte gesellschaftliche Vergnügen. Er sah sehr oft viele Gäste bei sich, und sein Haus reichte zu, sie alle aufzunehmen.« »So kommt es Ihnen auf einen Gast mehr oder weniger nicht an?« »Gewiss nicht. Selbst wenn ich es bin, der Sie um Gastfreundschaft ersucht?« Die Baronin erschrak. Sollte sie dies als Scherz oder Ernst nehmen? Zu scherzen lebte der Kaiser jedenfalls nicht. Die Situation war ja auch nicht danach angetan. Aber den berühmten Herrscher als Gast bei sich zu sehen, war zwar eine der größten Auszeichnungen, welche es geben konnte, aber doch auch mit so sehr viel Opfern und Umständlichkeit verknüpft. Zudem bemerkte sie gar wohl, dass der eigentliche Grund von Napoleons Frage in Margots Schönheit zu suchen sei. Aber was sollte, was konnte sie antworten? Sie war gezwungen, Ja zu sagen. Dennoch aber gab sie zunächst eine ausweichende Antwort. »Majestät«, sagte sie, »mein Haus ist zu einfach und gering, um geehrt zu werden, den Herrscher Frankreichs und Eroberer der halben Welt in seinen Räumen zu sehen.« Da zog ein schneller, tiefer Schatten über Bonapartes Gesicht. Er antwortete, »Madame, man hat mich in letzter Zeit so wenig als Herrscher behandelt, dass ich nicht geneigt bin, große Ansprüche zu erheben. Ich bin Soldat und liebe die Einfachheit. Ich wollte heute nach Sedan, aber es ist bereits dunkel geworden. Sie selbst haben die Unsicherheit der Straßen erfahren. Der Kaiser der Franzosen darf sich nicht der Gefahr aussetzen, von Wegelagerern getötet zu werden. Ich bitte also um ein Nachtlager auf dem Meierhofe Jeannette.« Die Baronin verbeugte sich tief und antwortete zustimmend, »Alles, was ich besitze, steht zu Ihrer Verfügung, Sire.« »Gut«, sagte er, »so haben wir jetzt zu fragen, wie die Damen diesen Ort verlassen können.« »Wir haben ein Pferd, welches sogleich eingespannt wird, Sire«, meinte die Baronin. »Das ist ungenügend, Madame«, antwortete der Kaiser. »Sie sind, den Kutscher gar nicht mitgerechnet, 4 Personen, 3 Damen und ein Herr. Mit nur einem Pferde würden Sie sich weiteren Gefahren aussetzen. Kapitän Saint-Marie kann die Direktion Ihres Wagens übernehmen. 2 Personen sind genug für das eine Pferd. Die 3 Damen aber werden bei uns Platz finden. In Le Chêne halten wir einen Augenblick an. Was meinen Sie, Marschall?« Es war klar, dass er Margot in seinem Wagen zu haben wünschte, und doch war es Pflicht der Höflichkeit für ihn, die Baronin, welche doch seine Wirtin sein sollte, bei sich einsteigen zu lassen. Darum richtete er die letztere Frage an Marschall Ney. Dieser verstand ihn sofort und antwortete, »Sire, ich stimme Ihnen vollständig bei. Man muss den Damen jede weitere Unannehmlichkeit ersparen. Ich ersuche die Frau Baronin de Saint-Marie, bei mir gütigst Platz zu nehmen.« Er sagte dies, indem er sich mit ausgezeichneter Höflichkeit vor der Baronin verbeugte. Marschall Grouchy war natürlich scharfsinnig genug, um zu bemerken, dass die Reihe jetzt an ihm sei. Er verneigte sich vor Frau Richemont und bat: »Madame, darf ich Ihnen meinen Wagen zur Verfügung stellen? Geben Sie mir die Auszeichnung, Ihr Begleiter sein zu dürfen.« Sie antwortete durch ein stummes Kompliment. Da sagte Napoleon lachend: »Da sehen die Damen, dass der Feldherr wohl da ist, zu dirigieren. In der Eroberung aber kommen ihm seine Marschälle stets zuvor. Mademoiselle, für Sie hat man leider nur mich übrig gelassen. Wollen Sie sich mir anvertrauen?« »Ich respektiere den Befehl des Kaisers«, antwortete sie. Ihr Auge ruhte bei diesen Worten auf Königsau. Er hatte das Wohlgefallen bemerkt, mit welchem Napoleon sie betrachtete. Sie wusste, dass sie aus diesem Grunde für ihn aufgehoben worden war. Am liebsten wäre sie mit dem Geliebten in der alten Karosse der Baronin gefahren, aber das war jetzt unmöglich. Darum sprach sie ihre letzten Worte als Zustimmung für den Kaiser und zugleich als Entschuldigung für sich Königsau gegenüber. »Nun, so steigen wir ein, um aufzubrechen«, gebot der Kaiser. Die beiden Marschälle reichten ihren Damen den Arm, um sie zum Wagen zu geleiten, und der Kaiser tat dasselbe. Er hatte nicht alleine in seinem Coupé gesessen. Nach ihm war ein zweiter ausgestiegen, welcher am Wagen stehen geblieben war und jetzt mit einem tiefen Honneur den Schlag öffnete. »General Gourgaud, der uns Gesellschaft leisten wird, Mademoiselle«, sagte Napoleon. Gourgaud war Generaladjutant des Kaisers, derselbe berühmte Offizier, welcher ihm später 3 lange einsame Jahre auf St. Helena Gesellschaft leistete und noch später mit Walter Scott den literarischen Zweikampf wegen der Geschichte des großen Kaisers hatte. Er war gegenwärtig 32 Jahre alt. Erst jetzt war zu bemerken, dass die 3 Wagen von 12 Mann Eskorte begleitet wurden, welche aus Unteroffizieren eines Lancierregiments der alten Garde bestanden. Die Damen stiegen ein, nachdem die Leichen und die alte Karosse zur Seite gebracht worden waren, und dann setzten sich die Wagen in Bewegung. Da sie in raschem Trabe dahinfuhren, so erreichten sie Le Chêne sehr bald. Margot saß zur Linken des Kaisers, ihnen gegenüber der Generaladjutant. Da es dunkel war, so konnte von einer gegenwärtigen Gesichtsbeobachtung keine Rede sein, aber dennoch sorgte Napoleon, dass die Unterhaltung nicht stockte. Es war eine jener Unterhaltung, wie sie zwischen Herren und Damen, welche sich noch nicht kennen, eingeleitet zu werden pflegen, vorsichtig, sondierend, höflich, möglichst geistreich und amüsant. Bei Napoleon aber hatte jedes Wort, selbst das einfachste und scheinbar unbefangenste, eine erhöhte Bedeutung. Margot bemerkte, dass er die Absicht hatte, sie zu examinieren. Sie antwortete offen und bescheiden, und die Lebhaftigkeit, mit welcher er bei der Unterhaltung blieb, schien anzudeuten, dass er eine immer höhere Teilnahme für sie gewann. So wurde Le Chêne erreicht und man stieg aus. Der Wirt gegen Königsau so bequem und unhöflich schien ganz verwandelt zu sein, als er die Offiziere erblickte. Als er aber gar den Kaiser eintreten sah, knickte er vor Ehrerbietung fast zusammen. Er sah die goldstrotzenden Uniformen der Offiziere gar nicht mehr, sondern nur noch den einfachen Überrock Napoleons. Dieser gab den Arm Margots frei und wendete sich an ihn. »Der Wirt, der bin ich, mein Kaiser, den Mär, sofort!« Während der Wirt hinaussprang, um diesen Befehl zu vollziehen, wendete Napoleon sich wieder zu Margot zurück, um ihr den seidenen Überwurf abzunehmen, welchen sie trug. Auch die Marschälle nötigten ihre Damen, für kurze Zeit Platz zu nehmen. Man muss wissen, in welcher Weise sich damals die Damen trugen. Ein faltenreiches Kleid bedeckte den Unterkörper, aber kurz genug, um die Füße sehen zu lassen. Die Taille war hochgehalten, so dass sie den Busen hervortreten ließ, tief ausgeschnitten und mit nur ganz kurzen Ärmeln. So trug sich auch Margot. Als der Kaiser den Überwurf in der Hand hielt, sah er das unvergleichliche Mädchen in aller ihrer entzückenden Schönheit vor sich stehen. Er hatte bereits draußen auf der Waldstraße beim spärlichen Schein der Laterne bemerkt, dass er kein gewöhnliches Mädchen vor sich habe. Jetzt aber, in der hell erleuchteten Stube, erkannte er im vollsten Umfang, dass er sich nicht geirrt habe.